So, aus allem, was ich aus dem Plan entnehme, soll das bis 21.15 Uhr gehen. Ja, mir ist das wurscht. Mal schauen, zur Not zwei Minuten Ohren ausschütteln. Gut, wir sind gar nicht so schlecht unterwegs, stehen unmittelbar vor dem ersten Hauptabschnitt. Evangelium für alle. Und das ist dieser Abschnitt in Römer 1, Vers 18 bis 3, Vers 20. Zuletzt haben wir heute einen Blick auf die Person Jesu geworfen. Das ist in den ersten 7 Versen vom ersten Kapitel. Sage ich jetzt nichts mehr groß dazu. Aber dann jetzt Evangelium für alle. Römer 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20. Und zwar steht über der ganzen Geschichte eine entscheidende Sache. Juden und Heiden brauchen beide das Evangelium und die erste Erkenntnis, auch ganz schlicht hier, Verlorene brauchen Erlösung. Das heißt, zuerst arbeitet Paulus an dem, was man Überführung von Sünde nennen könnte. Wobei Überführung von Sünde die Voraussetzung ist, dass ein Mensch überhaupt begreift, dass er verloren ist, dass er ein Problem hat. Letzten Endes kann Überführung von Sünde nur der Heilige Geist bewirken. Da hilft keine Manipulation, da hilft auch kein Drohen oder kein irgendwelches Bedrängen. Es ist der Geist, der einem Menschen im Herzen klar macht, was mit ihm los ist. Dass er schuldig ist, dass er tot ist. Wir werden es im Jänner, wenn wir über die Lehre vom Heiligen Geist reden, noch genauer anschauen. Letzten Endes muss der Geist einem Menschen sogar klar machen, dass er für den Zustand seines Todes bewusstlos ist. Das nennt man eigentlich Erweckung. Erweckung ist nicht, dass Leute voller Enthusiasmus sind, herumspringen, begeistert sind, entflammt sind und so weiter. Erweckung heißt zuallererst einmal wach werden für die Tatsache, dass ich tot bin. Also ich bin geistlich tot und zugleich bewusstlos diesem Zustand gegenüber. Um das zu durchbrechen, diese Bewusstlosigkeit, diesen Schlaf, einen Menschen da aufzustören, dazu braucht es Überführung von Sünde durch den Heiligen Geist. Da helfen keine manipulativen und auch keine suggestiven Methoden, sondern das ist eine ganz schlichte Sache. Entweder der Geist dringt da bei jemandem durch oder es bleibt alles, wie es ist. Ohne Sündenerkenntnis ist auch keine Frage nach einer möglichen Erlösung da. Auch das muss man sich im Klaren sein. Oder man könnte auch sagen, Gnade ohne Gericht, das ist belanglos. Himmel oder ohne Hölle, was soll's? Liebe ohne Zorn, Barmherzigkeit ohne Verdammnis. Das heißt, wer diese dunkle Seite, die zum Evangelium gehört, wer diese dunkle Seite ausblendet, entkernt förmlich das Evangelium. Denn wie gesagt, Leute, die, wenn die nicht wissen, dass sie in Gefahr sind, rufen sie nicht nach einer Rettung. Also es ist Gnade ohne Gericht ist belanglos. Ich nehme den Florian. Florian sagt mir, Kurt, ich bin dir gnädig. Meine Antwort, ja und? Ja, ich möchte, dass du mir nachfolgst und mich glaubst. Er hat ja keine Macht über mich. Ich meine, wenn er hergehen würde und mein überzogenes Konto ausgleichen würde, dann kämen wir bis sie ins Gespräch. Wenn er Schulden hätte, die er begleicht, könnten wir reden. Aber so, wenn er mir sagt, ja Kurt, ich mag dich und ich bin dir gnädig und das ist alles belanglos, Pipifax. Nur Gnade, die aus dem drohenden Gericht rettet, das ist wirklich Gnade. Und nur einen Himmel, den ich erreichen darf, weil Gott mich dazu einlädt, das ist wirklich der Himmel. Und Liebe wird erst hell, wenn man da weiß, da ist auch Zorn, da ist Not, da ist Tod. Und nimm diese Sachen weg und mach aus Gott nur einen lieben Mann, dann erreichst du bei den Leuten absolut nichts. Das heißt, ohne Erkenntnis meiner Verlorenheit auch kein Bedarf nach Rettung und Erlösung. Also zuerst Diagnose, dann Therapie. Und Paulus ist hier ziemlich ungeschminkt, schonungslos, sehr direkt. Wir werden es gleich noch genauer sehen. Und er macht auch klar, Menschen sind selber verantwortlich. Hier wird dem Feind Gottes, dem Teufel, nichts in die Schuhe geschoben. Der Mensch ist selber verantwortlich. In Römer 3, Vers 19 kriegen wir dann eine ganz klare Ansage. Alle Welt ist schuldig vor Gott. Und wenn ihr jetzt euer Papier zur Hand nehmt und nur die unterstrichenen Überschriften anschaut, dann merkt ihr, hier werden insgesamt, so könnte man das sehen, 4 Angeklagte vorgeführt. Oder wir haben hier eine vierfache Anklage. Das ist nicht alles eine Wurst, sondern das sind 4 verschiedene Typen von Menschen, die auf ihre Art und Weise schuldig sind. Und ich zähle es kurz auf. A werden wir sehen, der gottlose Mensch, die Heiden. Römer 1, 18 bis 32. Dann werden wir einem Menschen begegnen, der moralische Vorstellungen hat, moralische Maßstäbe hat. Ein Mensch, der durchaus Standards hat, Tabus hat, Regeln kennt. Dann kommt als Dritter der religiöse Mensch, die Juden. Und das Vierte ist dann, ja, ich habe nie einen besseren Titel gefunden oder irgend sowas, wenn jemand was hat, dann soll er mal sagen, ein kluger Rebell. Einer, der, das ist der fieseste von allen, der beherrscht geistliche Sprache und dreht Gott das Wort im Mund um und möchte Position tauschen, indem er Gott auf die Anklagebank setzt und er selber wird zum Verkläger Gottes. Das macht diese vierte Type so problematisch. Und ich könnte fast wetten, dass kaum jemand von euch jemals eine Predigt über Römer 3, die ersten 8 Verse, gehört hat. Dabei ist es auf eine Art eine unglaublich spannende, leider traurige Figur. Zuletzt hat Paulus dann eine Summe drinnen, den Schriftbeweis, wo er ein Schriftzitat an das andere reiht, um zu sagen, Leute, was ich gesagt habe, ist nicht einmal auf meinem Mist gewachsen. Das steht schon in der Schrift, in den Propheten steht's, in den Psalmen steht's, überall kommt das vor, dass keiner vor Gott bestehen kann. Also, das wäre das Erste, dass man sich mal klar macht, nur Verlorene begreifen, was Erlösung bedeutet. Und um diese Verlorenheit einzusehen, braucht es Überführung von Sünde. Aber dann macht Paulus an diesen Abschnitten klar, es ist nicht immer alles Hose wie Jacke, sondern da gibt es eben mehrere Arten, wie Menschen schuldig werden können. Am Ende sind alle schuldig, aber jeder auf eine andere Art und Weise. Er ist da sehr differenziert. Übrigens ganz interessant, Paulus schafft es 2 Kapitel lang, über Sünde zu reden, ohne das Wort zu verwenden. Auch so eine spannende Sache. Das mit der Sünde, das taucht zum ersten Mal im Kapitel 3, Vers 9 auf, das Substantiv Sünde. In Kapitel 2, Vers 12 taucht einmal ganz knapp Sündigen auf. Aber im Wesentlichen kann Paulus über dieses Phänomen Sünde reden, ohne das Wort ständig im Mund zu führen. Sondern er kommt einfach von der Lebenswirklichkeit her und sagt, Leute, ihr wisst doch, es ist etwas schief, es ist etwas ganz problematisch und das müssen wir uns jetzt anschauen. Also zuerst A, der gottlose Mensch, die Heiden. Und ihr habt das hier drinnen, der Mensch ist hier unter der Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Und ich habe es schon angedeutet, das Erste, alle Verkündigung des Evangeliums steht unter einem tiefen Ernst. Der Mensch der Gottlosigkeit und der Ungerechtigkeit stehen unter dem Zorn Gottes, hat ein gebrochenes Verhältnis zur Wahrheit über Gott. Und das schauen wir uns jetzt so der Reihe nach ein bisschen an. Der erste Schock sitzt eigentlich tief. Gottes Zorn, Römer 1, 18, wird vom Himmel her offenbart. Was ist das mit diesem Zorn Gottes? Neben der Eigenschaft, dass Gott Richter ist, ist die Tatsache, dass Gott zornig ist, die absolut ungeliebtesten Attribute von Gott. Mit einem zornigen Gott kann keiner etwas anfangen. Ein Gott, der Richter ist, den hält man nicht aus. Gott soll lieb sein, nett sein, freundlich sein. Er ist auch liebend und barmherzig, aber er ist eben auch zornig. Und das sagt die Schrift hier sehr deutlich. Das griechische Wort ist Orge, taucht in diesem Abschnitt sehr häufig auf, Römer 1, 18, dann Römer 2, die Verse 5 und 8, dann 4, Vers 15 taucht es noch einmal auf, das Gesetz richtet nur Zorn an, dann hast du es noch in Römer 5, in den Versen 9 und dann noch im Vers 22. Zorn kann beides bedeuten, Orge hier, eine heftige Regung oder auch die gerechte Bestrafung. Und der erste Abschnitt schließt mit dem Wort, dass die, die solches tun, die haben den Tod verdient oder die sind des Todes würdig. Der Zorn Gottes, der kommt nicht aus Willkür oder Launenhaftigkeit, weil Gott vielleicht gerade mal schlecht drauf ist. Habe ich seinen prominenten Bibellehrer sagen hören, Namen nenne ich keinen. Das ist eine Veräppelung Gottes. Gott ist, und das kommt dann oft so rüber, von bekannten Theologen, auch Frommen übrigens. Ja, das ist Zorn, Gott zornig. Hat er schlecht geschlafen? Ist er schlecht drauf? Und ich finde das einfach keinen angemessenen Umgang mit der Schrift. Der Zorn Gottes kommt in der Schrift verflixt oft vor. Und es steht uns nicht zu, aus unserem menschlichen Gutmeinen Gott zu verbieten, quasi, dass er zornig sein dürfte. Da werden wir zu Leuten, die die Schrift nur noch selektiv ernst nehmen. Wir picken uns raus, was uns gefällt, und was uns nicht passt, blenden wir aus. Und das ist eine brandgefährliche Sache, denn ich könnte den Spieß genauso gut umdrehen. Wenn du den Zorn rauslässt, woher weißt du eigentlich, dass du nicht die Liebe rauslassen musst? Ja, Gott könnte genauso gut ein wirkliches Ekel oder Monster sein. Woher kommen wir eigentlich auf die Idee, dass wir die Liebe, die Barmherzigkeit, die Geduld, die Freundlichkeit Gottes betonen und den Zorn, das ziehen wir raus? So darf man mit Schrift auf keinen Fall umgehen. Du musst die Schrift nehmen, brutto für netto. Wenn etwas nicht zusagt, habe ich völliges Verständnis. Mir passt auch vieles nicht. Aber ich habe diesen Respekt vom Wort, dass ich sage, das Wort muss stehen bleiben, so wie es da steht. Und wehe uns, wir suchen uns nach menschlichem Gutdünken aus, was uns passt, und lassen anderes weg. Nächste Sache zum Zorn hier drinnen ist natürlich, wenn man diesen Zorn definieren möchte, dann ist es die unwandelbare, heilige, gerechte und notwendige Reaktion auf alles, was böse ist, was das Leben zerstört und damit Gottes Eigentum antastet. Schlüsselgedanke darin ist ganz einfach: Gott ist auch in seinem Zorn heilig. Der Zorn Gottes ist keine ihm fremde Qualität. Heilig ist die übergeordnete Eigenschaft Gottes. Heilig heißt anders. Kadosch im Hebräischen bedeutet, Gott ist einfach anders. Wenn er liebt, ist er anders als Menschen in ihrem Lieben. Gott liebt anders als wir. Umfassender, geduldiger, länger als wir uns vorstellen können. Auch in seinem Zorn ist er anders als wir. Nein, hinter dem Zorn Gottes steht kein cholerischer Charakter und irgendwelche Wutausbrüche. sondern es ist eine ganz heilige und angemessene, gerechte und notwendige Reaktion auf alles, was Leben zerstört, was böse ist und das Eigentum Gottes antastet. Also Gott ist in seinem Zorn heilig. Wenn er zornig ist, dann ist es anders, als wenn wir ausrasten. Jesaja 12, Vers 1, ein interessanter kleiner Vers, wo der Jesaja mal sagt, ich danke dir, dass du für eine kleine Weile zornig gewesen bist. Das ist ein ganz interessantes Wort, das der Prophet hier sagen kann. Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Doch, das gehört dann dazu, das wird auch dazu gesagt. Aber er sagt, ich bin zornig, sagt Gott. Und der Prophet sagt, danke. Denn das bedeutet, Gott wehrt den Bösen. Und der Prophet dankt hier dafür, dass Gott dem Bösen und dem, was Feindschaft gegen das Leben ist, nicht gleichgültig gegenübersteht. Oder anders gesagt, das Böse oder Übel zu dulden, es nie zu richten, es einfach so weiterlaufen lassen, das, ihr Lieben, wäre unerträglich. Ein Gott, der zusieht, lethargisch ist, desinteressiert und der den Bösen niemals wehrt und kein Ende setzt, so ein Gott ist unerträglich. Denn das würde bedeuten, all die Monster, die wir hatten, auch in der Weltgeschichte. Ein Mao, ein Hitler, ein Stalin, ein Idi Amin und all diese Leute, das wird nie zur Rechenschaft gezogen. Und das Böse geht einfach weiter. So ein Gott, der dem Bösen kein Ende setzt, so ein Gott, der ist unerträglich. Nicht ein Gott, der irgendwann einmal sagt, so Schluss jetzt. Darum kann der Prophet sagen, ich danke dir dafür, dass du zornig gewesen bist. Ich danke dir dafür, dass du nicht gleichgültig bist. Ich danke dir dafür, dass du nicht zusiehst und die Dinge einfach laufen lässt. Ich danke dir dafür, dass du dem Bösen auch ein Ende setzt. So, das ist dieses eine schwere Wort und man sollte es nicht zu schnell überspringen. Aber dann geht es weiter. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Der zweite Schlüsselgedanke hier drinnen ist, dass ein gebrochenes Verhältnis zur Wahrheit über Gott entsteht. Das Wort ist insofern spannend, Aletheia, Wahrheit, bedeutet eigentlich die Aufhebung einer Verborgenheit. Letheia ist das Verborgene. Aletheia heißt Ende der Verborgenheit. Also Wahrheit ist eigentlich, da tritt jemand hinterm Vorhang hervor. Da gibt jemand sich zu erkennen. Wahrheit, das heißt, jetzt wird jemand sichtbar und vernehmbar, offenbart sich. Letheia ist das Verborgene. Aletheia ist, dass eine Offenbarung geschieht. Jemand zeigt sich, aber jetzt wird diese Wahrheit niedergehalten, katecho, zurückgehalten, unterdrückt, gehindert und gehemmt. Und das ist diese hochinteressante Geschichte, dass wir im Laufe, man kann diese Zeugnisse lesen, wir viele Menschen hatten, die ursprünglich einmal eine Ahnung hatten von geistlichen Dingen. Aber dann ist etwas Seltsames passiert, ihr Leben ist dazwischen gekommen. Lessing, von dem die Ringparabel stammt, und manche mussten das in der Schule noch studieren. Aber ein Lessing, der hat einmal Theologie studiert. Und dann ist er nach Leipzig gegangen, hat Philologie studiert. Und dann Philosophie gelehrt. Und wenn man seine Lebensgeschichte anschaut, dann merkt man, es hat in seiner geistlichen Entwicklung einen Bruch gegeben. Hat die Frauen zu schätzen gewusst und Pferderennen geliebt. Und dann plötzlich gemerkt, er kann diesen Gott, der bestimmte Regeln aufstellt, nicht brauchen. Von Karl Marx gibt es einen Abituraufsatz. Den schreibt er mit 16 Jahren über das Einssein mit Christus. Dieser Aufsatz ist so gut, den kriegen wir alle miteinander nicht hin, in dieser Qualität. Ihr kriegt das Material von mir, ich lese es nicht vor, sonst wird es lang. Friedrich Engels hat mit 18 Jahren noch christliche Lieder gedichtet. Mit 18 Jahren noch. Kam aus dem Pietismus. Marx hat, wie gesagt, einen Aufsatz über das Einssein mit Christus geschrieben anhand von Johannes 15, Weinstockgleichnis. Klipp und klar verstanden, worum es da geht. Mao war in einer Missionsschule, Stalin hat eine lange Zeit auf einem Priesterseminar verbracht, Hitler wollte mit 8 Jahren noch Abt werden. Es gibt ganz viele Leute, die haben ursprünglich einen geistlichen Anfang gehabt. Aber dann kam irgendwo das Leben dazwischen und dann entwickeln sie eine Theologie oder Philosophie als Ergebnis ihrer Biografie. Man lebt anders, braucht einen anderen Gott. Man lebt ohne Regeln, kann keinen Gott brauchen, der irgendwelche Regeln vorgibt. Mein Mutmacher zu dem Thema, ein Wort von Luther, peccata fortita, das heißt sündige tapfer. Nein, nein, ich sage nicht sündige drauf los. Aber Luther hat in einem bestimmten Zusammenhang zwei Kaufleuten mal gesagt, Leute, es ist egal, wie du es machst, ihr könnt nur schuldig werden, ihr könnt es nur falsch machen. Aber wenn es schon so ist, sündige tapfer. Das heißt, benenn es als Schuld. Nenn es Sünde. Wenn es Sünde ist, dann bekenn dich dazu. Und solange du vor Gott Sünde aussprichst und bekennst, solange wird Gott dir auch die Sünden vergeben. Erst wenn du deine Sünde rechtfertigst, ist dir nicht mehr zu helfen. Denn dann hast du ja recht. Aber solange du als Sünder vor ihm stehst, wirst du Vergebung haben. Und jetzt egal, was es ist, du kannst zu Gott 490 Mal am Tag kommen, um Vergebung in einer Sache zu bitten. Was eher selten der Fall wäre, denn du musst ja zwischendrin auch noch was essen. Aber du kannst mit einer Sünde, solange du es als Sünde ansiehst, immer wieder vor Gott erscheinen. Er wird dir immer wieder vergeben. Erst wenn du Sünde rechtfertigst, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Ich habe Leute dann kennengelernt, die eben gerade bei Scheidung und Wiederverheiratung zum Beispiel mit solchen Sachen dahergekommen sind, dass sie gesagt haben, ja, der Heilige Geist hat mich zu diesem anderen Partner geführt, damit ich mit diesem Partner mein volles geistliches Potenzial ausschöpfen kann. So kann man die Wahrheit niederhalten. So kann man hergehen und mit geistlichen Formulierungen die Wahrheit der Schrift einfach unter den Teppich kehren. Oder man heiratet jemanden, der nicht gläubig ist. Oder ist im Begriff, ja, ich habe Frieden drüber. Also von wem der Friede ist, kann ich nicht sagen, von Jesus jedenfalls nicht. Und ich bin an dieser Stelle einfach ein bisschen spitz, das gebe ich ehrlich zu, denn ich habe im Laufe der Jahrzehnte genügend ausgebrannte Hülsen am Weg liegen sehen. Leute mit einem guten Start, und die haben dann an bestimmten Momenten ihres Lebens falsche Entscheidungen getroffen. Und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sehr hoffnungsvolle Leute leider ausgebrannt sind. Lüg dir die Dinge nicht zurecht und trink dir Sünde nicht schön. nennt Sünde. Und Gott sagt, du kannst mit allem Mist zu mir kommen. Solange du Sünde nennst, werde ich dir vergeben. Aber komm nicht mit frommen, flockigen Sätzen daher, wo ich ein klares Wort dagegen gesprochen habe. Das ist eigentlich alles. Peccata fortiter. Sündige tapfer, hab den Schneid und stell dich zu deiner Sünde. Dann geht's weiter in diesem Text. Paulus fährt fort, er sagt, sie wussten, dass ein Gott ist. Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das wäre das Nächste. Man kann genügend von Gott an der Schöpfung erkennen. Sie wussten, dass ein Gott ist. Gott ist in seiner Schöpfung erkennbar. So sagt Paulus das hier. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbart. Gott hat es ihnen offenbart. Das heißt, die Schöpfung offenbart genügend über Gott für den, der es sehen möchte, und offenbart zu wenig über Gott für den, der es nicht möchte. Hier muss man jetzt natürlich aufpassen. Also der Text sagt, sie wissen etwas, Gnostos. Gottes Wesen ist bekannt, erkennbar und verständlich in der Schöpfung. Es ist offenbart worden, es ist augenscheinlich, wird klar und deutlich erkennbar. Und du hast in der Schöpfung Spuren Gottes. Vorsicht, du hast Spuren Gottes. Du hast Hinweise auf Gott in der Schöpfung, keine Beweise. Es gibt Hinweise, aber keine Beweise. Zwei Engpässe, die wir haben. Wir können zwar aus der Ordnung und aus der Planmäßigkeit dieser Schöpfung, gibt es mehrere Gottesbeweise, das brauchen wir jetzt nicht durchverhandeln, das wird's lang, aber wir können aus der Planmäßigkeit der Schöpfung des Universums, aus seiner schieren Größe und der ganzen Ordnung, wie das läuft, ist ein jemand, der das designt hat, viel logischer und vernünftiger als zu sagen, nichts und niemand ist gleich alles. Das ist das Credo der Evolutionstheorie. Da war nichts, da war niemand und jetzt auf einmal ist alles da. Das braucht Glauben, habe ich auch gemerkt. Nein, nein, das mit der Schöpfung, das macht schon Sinn. Nur, wie gesagt, die Spuren sind noch nicht der Schöpfer selbst. Also stell dir mal vor, ich bin mit meiner Frau unterwegs, irgendwo in der Antarktis auf Eisbärenjagd und dann kommt irgendwann ein Schneesturm auf und da auf einmal ist die Agnes weg. Wir sehen uns nicht mehr. White out, wie das so schön heißt. Nach 2-3 Tagen legt sich der Schneesturm endlich und Agnes ist natürlich weg, weg. Und ich stiefel herum und schaue, wo ist sie, oder? Und dann sehe ich ihre Spuren im Schnee. Solche Fußabdrücke. Was mache ich? Ich werfe mich auf die Spur, küsse die Spur und sage, Agnes, habe ich dich endlich wieder. Nonsens! Ich habe eine Ahnung, dass sie da irgendwo sein könnte, aber sie habe ich noch nicht. Sie schaut völlig anders aus als so ein Fußabdruck. Ich weiß, und jetzt kommt das zweite Dilemma, noch nicht einmal, wie sie jetzt über mich denkt, nach 3 Tagen oder 2 Tagen Schneesturm. Die sitzt womöglich hinter einem Eisberg und hat die Knarre im Anschlag und sobald ich um die Ecke komme, macht's bumm. Mit der Natur hast du 2 Riesenprobleme. Die Spur ist noch nicht Gott selber. Und du kannst Gott 100-mal kosmologisch oder ontologisch oder sonst irgendwie beweisen. Das Problem ist, du kannst den Gott, den du gerade bewiesen hast, nicht vorweisen. Noch so ein Blödsinn, ne? Geht nicht. Und aus dieser Schöpfung bekommst du, wenn du da auf Gott schließen möchtest, immer ein zwiespältiges Bild. Denn wir versuchen ja, Gott aus einer gefallenen Schöpfung zu beweisen. So, was ist jetzt Gott? Wie ist er? Wenn du im Winter da kannst, musst du mit Jürgen einmal mitgehen und so weiter, Skitouren gehst, ist herrlich. Blauer Himmel, Firn, glänzt, weite Flächen. Du, selbst die hartgesottesten Atheisten, die kriegen in so einer Umgebung eine Ahnung davon, wie schön, wie majestätisch diese Schöpfung ist, und da ist vielleicht ja doch was dahinter. Das Dumme ist, auf dem Rückweg reißt eine Lawine deinen Verlobten ins Tal. Gleicher Himmel, gell? Wunderschön blau. Schneefelder, die flimmern und die glänzen. Herrliche, majestätische Bergwelt. Und der gleiche verflixte Schnee hat gerade deinen Verlobten weggerissen. Das heißt, wenn du versuchst, aus der Natur etwas über den Charakter Gottes herauszufinden, dann bist du immer in einem Dilemma. Wie ist er denn? Wie ist er denn? Wunderschön, majestätisch, ja, klar. Spinnennetz, Tautropfen, Blüte, kennen die Bilder auch alle. Oder ist er eben doch jemand, der mich verdursten lässt? Wüste ist ein unglaubliches Erlebnis. Haben wir oft genug gehabt, im Sinne, die dann losgestiefelt sind. Wüste war so lange fantastisch, als wir in Sichtweite einen Bus gehabt haben mit 600 Litern Wasser an Bord. Und dann bist du wieder zurückgegangen. Ohne Bus, gleiche Wüste, gleicher Sand, gleiche majestätische verdammte Ruhe. Ohne Bus, ohne Wasser, gleiche Wüste. Wer ist Gott? Und manche sagen, ja, die Wüste, der hilft mir, diese Stille Gott zu erleben. Nach 3 Tagen ist Schluss mit lustig, ohne Wasser. Versteht ihr? Das ist das Problem. Natürliche Theologie, das heißt Gott erspüren aus der Natur der Dinge. So natürliche Theologie, die hat diese Begrenzung. Erstens, du kannst das Bewiesene nicht vorweisen, und selbst wenn du es vorweisen könntest, was eh nicht geht, kannst du nicht sagen, wie ist denn Gott? Der in der Lawine oder der mit den herrlichen Schneefeldern? Das ist das Problem, das wir haben in dieser ganzen Geschichte. Also, aber Paulus sagt, es ist genug da, dass man etwas wissen kann. Und dann sagt er, ja und nein, zur natürlichen Theologie habe ich schon gebracht, aber dann geht es eben weiter, dass sie nämlich eine Rebellion starten. Also, Gott kann erkannt werden seit der Schöpfung der Welt aus seinen Werken, Vers 20, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie Gott nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Sie hielten sich für weise und sind aber zu Narren geworden, und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Man wusste um Gott, hat aber aufgrund der Gedanken, die man hatte, ihm nicht gedankt. Das heißt, da war eine Erkenntnis, aber keine Anerkenntnis. Und aus dem Denken wurde kein Danken. Und so wendet man sich, und das ist völlig logisch hier von Paulus, sagt er, man wendet sich hin vom lebendigen Gott hin zu den toten Götzen. Das ist Anbetung dann. Und der Mensch betet seine Hände Werk an. Ich zeige das immer Menschen aus Deutschland, die finden das nicht lustig. Ich finde es immer nett. Was ist, bitte? Du verstehst es nicht. Was ist denn Anbetung? Anbetung, und ich ätz da nicht, das hat ja keinen Sinn. Anbetung sind nicht die 20 Minuten, wo du so machst. Glühbirnenfrömmigkeit, nicht? Anbetung ist das, was deine Kraft bekommt, deine Zeit, deine Nerven, deine Fantasien. Und ich bin genug in Deutschland, übrigens, wir Österreicher machen es genauso. Wir sind nur nicht so blöd, es so darzustellen. Wir sind genauso schlimm wie die Schwaben. Wir tun auch Häusel bauen, nur wir singen keine Lieder drüber. Ja? Also wir sind gar nichts besser. Aber Anbetung ist das, wo du sagst, da schlägt mein Herz, da setze ich alles ein dafür. Und die materiellen Dinge sind eben oft die Dinge, die angebetet werden. Die Mittel zum Leben, die unversehens zur Mitte geworden sind, die sind das Problem. Und der Paulus zählt dann ein paar Dinge auf. Er sagt, es wird die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, Vers 23, vertauscht mit dem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen. Das heißt, statt dem ewigen Gott wird angebetet vergänglicher Mensch. Das reicht vom Kaiserkult der damaligen Zeit, wo der Kaiser göttlich verehrt werden musste, zunehmend immer häufiger, bis hin zu jedem Starkult, den du heute irgendwo hast. Personenkult. Bei einem Popkonzert, da läuft Gottesdienst, ihr Lieben. Das ist Anbetung. Hingabe, Verzückung. Und du kannst ja bei jungen Leuten über alles Mögliche schimpfen, über Eltern, über Geschwister, über Lehrer. Greif ihre Musik an und du erlebst sie engagiert. Das ist Anbetung, was da abläuft. Anderes Ding, was angebetet wird, Vögel, liest sich rätselhaft, aber Vögel, das verweist auf das Spekulative. Man konnte damals durch die Tempel, da gab es eine Öffnung oben, durch die die Priester den Vogelflug beobachtet haben. Und je nachdem, wie die Vögel geflogen sind, in welchen Formationen, wie das gewesen ist, aus dem Vogelflug haben sie die Zukunft vorhergesagt. Was natürlich krasser Unsinn ist. Aber der Mensch betet seine Hirngespinste an. Von der Astrologie angefangen natürlich, bis über den Vogelflug. Oder man hat aus der Art, wie in einem Tier die Eingeweide gelegen sind, hat man die Zukunft vorausgesehen oder vorhergesagt. Das heißt Anbetung des Spekulativen. Ideen, Gedankengebäude. Das reicht jetzt dann auf einmal von Marxismus, über Faschismus, über Liberalismus, pädagogischen Optimismus, egal. Der Mensch betet seine Gedankengebäude an. Dann die vierfüßigen Tiere werden angebetet, Vers 23. Das steht für alles, was sich domestizieren und beherrschen lässt. Vierfüßige Tiere, alles, was sich domestizieren und beherrschen lässt. Reicht vom Kamel, das man gezähmt hat, Pferde, die man gezähmt hat, zu den Pferdestärken, die wir hinhaben. Alles, was so zum Menschen gehört, was er sich so hereinholt in seine Lebenswelt, das wird angebetet. Ob das ein Smartphone ist oder ob das der Fernseher ist. Du musst einmal nur schauen, ich war heute erschrocken, als ich bei meinem Smartphone nachgeschaut habe, dass ich, ja, ich habe auch eins, Entschuldigung, aber muss ja erreichbar sein für meine Frau, ne? Dass mir für letzte Woche im Tag im Schnitt 2,5 Stunden Bildschirmzeit plötzlich ausgewiesen wurde, was ich nie habe. Hängt wahrscheinlich mit dem Schrittzähler zusammen, wenn der aktiv ist. Zählt als Bildschirmzeit. Nein, ich meine das ernst, ganz ohne Häme. Aber das, was wir anstarren, das, was uns fasziniert, was uns mit Bann beschlägt und was unsere Zeit frisst und wo unsere Aufmerksamkeit hingeht und wo wir nicht gestört werden dürfen und wo man uns das wegnimmt, das wäre die Katastrophe schlechthin. Dann bist du beim Gegenstand der Anbetung. Habt ihr heuer ein Bergwochenende gehabt mit ohne Handys? Nein? Schade eigentlich. Gut, nee. Fernseher, du, wenn es Eltern gelingt, in einem gewissen Alter bei den Kindern Aufmerksamkeit für 15 Minuten zu bekommen, ungeteilte Aufmerksamkeit, dann sind das wahre pädagogische Genies. Der Fernseher, stundenlang, starren die hin wie in Trance, völlig verloren in dieser Bilderwelt. Das Anbeten, das Vierfüßige, das, was zum Haus gehört, was man domestizieren kann. Und letzte Konsequenz, die kriechenden Tiere, das ist dann das Okkulte, das, was in den Höhlen haust, was an Olmen, an Echsen, an Lurchen, das irgendwo im Dunkeln haust, auch wird angebetet. So, schüttelt 2,5 Minuten eure Ohren aus. Wir hören trotzdem pünktlich 15:15 auf.